Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Und mit einem Themenschwerpunkt heute zum Thema Migration. Hä? So lautet der Titel eines Theaterstückes über Missverständnisse zum Thema Migration. Und wir sprechen gleich mit der Theatermacherin dahinter, was alles so missverstanden werden kann. Und Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, gibt eine Infobroschüre raus für Kinder, die in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Sieht etwas aus wie ein Bilderbuch über Abschiebung. Kann man auch missverstehen. Daher, wie sinnvoll oder wie zynisch ist das, ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Leitfaden zur Rückkehr, so heißt eine Broschüre von Frontex, also die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Bilder und Auszüge daraus sind in den letzten Tagen viral gegangen. Und dieser Leitfaden zur Rückkehr, der ist an Kinder gerichtet, die mit ihrer Familie Europa verlassen müssen. Es wird aber nicht einmal das Wort Abschiebung oder Rückführung verwendet, sondern es wird von Reise gesprochen, von Umzug, von Rückkehr ins Heimatland der Eltern. Ist bereits 2023 erschienen und darin sieht man in bunten, flächigen Illustrationen Menschen verschiedener Hautfarben und manche sehen müde aus, manche traurig, manche blicken zuversichtlich durch die Fenster eines Flugzeuges. Und dieser Leitfaden soll, so Frontex, Kindern ab 6 Jahren helfen, den Umzug zu erleichtern. Und dazwischen immer mal wieder leere Seiten mit Platz, um die eigenen Gefühle aufzuschreiben. Wie zynisch ist das oder wie sinnvoll? Ich bin telefonisch verbunden mit Miltiades Ulius, Journalist und Autor von Blackbox Abschiebung, Geschichte, Theorie und Praxis der deutschen Migrationspolitik, 2015 bei Surkamp erschienen. Hallo, Herr Ulius.
Ja, hallo.
Diese Infobroschüre oder Kinderbuch, jetzt mal in Anführungszeichen, zum Thema Abschiebung, ohne das Wort Abschiebung oder Rückführung zu benennen. Wie zynisch finden Sie das?
Ja, natürlich, ja, ist richtig. Ich finde das zynisch. Es ist aber auch lehrreich. Und Sie haben ja ein bisschen auch die Frage gestellt, ob das sinnvoll ist. Und ich würde sagen, es ist sinnvoll nur in dem Sinne, dass schon Kinder mit so einem Bilderbuch lernen, wie liberaler Rassismus funktioniert. Weil es sind ja nicht alle Kinder von so etwas betroffen. Es sind nicht alle Kinder in unserer Gesellschaft von Abschiebungen betroffen, sondern es sind bestimmte Kinder, deren Familien Staatsbürgerschaften besitzen aus Staaten, die zu den weniger Privilegierten in der Erden- oder in der Weltgemeinschaft gehören, die sozusagen nicht die Freizügigkeitsrechte genießen können, die wir zum Beispiel als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger genießen. Und das spüren sie tatsächlich, also das spüren sie am eigenen Leib, wenn sie abgeschoben werden mit ihrer Familie. Das ist ja immer eine traumatische Erfahrung. Ich habe ja auch mit Menschen gesprochen, die von Abschiebung bedroht sind oder bedroht waren oder auch abgeschoben wurden. Das ist immer eine traumatische Erfahrung. Und in diesem Bilderbuch wird aber interessanterweise sogar auf die Kinderrechte und die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen Bezug genommen. Und Kinder, wenn die das vergleichen, was erfahre ich? Das tut mir weh in der Seele. Das ist etwas, was mich traurig macht. Sie haben das ja angesprochen. Da sind auch traurige Gesichter in diesem Bilderbuch zu sehen. Und ich erfahre das sozusagen als Kind, dass mir Leid angetan wird. Dass, ich muss ja gar nicht einen juristischen Kontext verstehen als Kind, sondern ja, das ist das Gefühl, was dann überwiegt. Und wenn ich dann lese als Kind in so einer Broschüre, dass es aber auch Kinderrechte gibt, dass man auch darauf hören muss, dass Kinder in Entscheidungen einbezogen werden müssen, das steht dort drin, dann weiß das Kind natürlich, ich bin hier nicht in die Entscheidung einbezogen worden. Das heißt, es gibt einfach das, was wir als Erwachsene irgendwann abhaken, dass sozusagen Anspruch und Realität auseinanderklaffen. Und ja, das lernen Kinder mit so einem, ja, mit so einer Broschüre, dass es einerseits Kinderrechte gibt und auch diese Broschüre erkennt die formal an, aber in der Praxis werden sie dann bewusst ignoriert.
Also die Broschüre zeigt zum Beispiel die Rückkehrentscheidung, dann eine Art Rückführungszentrum, ohne es zu benennen. Es zeigt die Situation am Flughafen. Man kann Menschen mit Westen dort identifizieren, die einem helfen sollen. Also Sie haben sich ja mit Menschen, die von Abschiebungen betroffen waren, Sie haben mit denen gesprochen. Sagen Sie, dass diese Broschüre auch eine gewisse Realität darstellt und deswegen auch sinnvoll ist?
Ja, sie stellt eine Realität dar, aber nicht ganz. Also da ist zum Beispiel davon die Rede, dass sich Behörden an Vorschriften halten und deswegen müssten die Familien jetzt das Land verlassen. Und das ist ja nicht ganz richtig. Denn erstens, es gibt ja auch Gesetze, auch Vorschriften, die Bleiberechtsmöglichkeiten eröffnen oder eröffnen können. Das kommt dort nicht zur Sprache. Also erstens, es gibt auch Ermessensspielräume. Die Behörden haben immer Ermessensspielräume und da wird in der Broschüre so getan, als ob das unvermeidlich wäre, die Abschiebung. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Dann ist es so, dass es natürlich auch, Behörden sind ja gebunden an Recht. Wir haben aber sehr häufig eben auch Abschiebungen, die vollzogen werden, die widerrechtlich erfolgen. Und da gibt es wirklich Gerichtsurteile auch aus den vergangenen Jahren. Zum Beispiel das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen stellte klar, dass eine Abschiebung darf nicht erfolgen, wenn sie dem Kindeswohl oder der familiären Bindung widerspricht. Auch bei Eltern, nicht nur bei Kindern selbst. Verwaltungsgericht Köln, Entscheidung vom März 2023, betont, das Recht auf Schutz des Kindeswohls ist zu berücksichtigen in allen Verfahrensschritten. Und das wird natürlich das Kindeswohl, also das ist ja entscheidend. Kindeswohl ist sozusagen eigentlich ein Grundsatz, der ist sehr wichtig. Den müssen Behörden auch berücksichtigen. Wenn wir ehrlich sind, wird es bei Abschiebungen eben nicht berücksichtigt und manchmal sogar in einer Art und Weise, dass sie dem Recht widerspricht und dass Gerichte sagen müssen, das, was ihr getan habt, war widerrechtlich. Ja. Und diese Realität sozusagen, die wird ausgeblendet in dieser Broschüre. Also das ist tatsächlich schon sehr problematisch.
Ja, die Debatte um Flüchtlingspolitik und auch vor allem Zurückweisungen an den Grenzen hat ja diese Woche nochmal zugenommen. Welcher Umgang wäre denn angemessener Ihrer Meinung nach statt so einer Broschüre?
Also zunächst einmal legale Fluchtwege zu ermöglichen, das ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten in der Diskussion der politischen. Es finden sich aus meiner Sicht leider keine Mehrheiten dafür. Das andere wäre, bei Abschiebungen, wenn sie denn stattfinden, zumindest Familien mit Kindern hinten anzustellen. Also nicht die Priorität darauf zu legen, sondern erst zu sagen, die Debatten werden ja zum Beispiel durch Gewalttaten befördert. Das haben wir auch in Deutschland erlebt, nicht auch im Wahlkampf. Und wenn wir uns aber anschauen, wie viele der Abgeschobenen sind tatsächlich Straftäter, dann ist das liegt in der Natur der Sache, ein kleiner Teil. Wenn wir sagen, es sollen mehr Abschiebungen erfolgen, dann erfolgen mehr Abschiebungen dadurch, dass mehr Familien mit Kindern abgeschoben werden. Das treibt die Zahlen in die Höhe und Familien mit Kindern können schwer untertauchen. Die Kinder gehen zum Beispiel zur Schule. Das heißt, sie sind greifbar für die Behörden und das ist eine einfachere Abschiebung als zum Beispiel von einem Straftäter, ein junger Erwachsener, der im Zweifel sogar sich der Abschiebung entzieht, weil der untertaucht. Und ich denke, man müsste es eigentlich umgekehrt machen. Also wenn wir Sicherheit dadurch herstellen wollen, kann man ja diskutieren, ob das geht oder nicht. Aber wenn wir das wollen, dann könnten wir sagen, prioritär kümmern wir uns um Straftäter, um Gewalttäter und versuchen, Familien mit Kindern möglichst auszunehmen und andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, als eben eine Abschiebung, auch mit Handschellen, wie sie auch in diesem Bilderbuch dargestellt
wird. Ja, das war auch eine Seite in der Broschüre, ein Mensch mit Handschellen. Und daneben stand, dass für Sicherheit dadurch gesorgt wird. Etwas kryptisch. Also die Broschüre, mein Leitfaden zur Rückkehr für Kinder mit Familien, die von Abschiebungen betroffen sind. Herzlichen Dank, Miltiades Ulius, für Ihre Einschätzung dazu.
Bitte sehr, sehr gerne.
In den Sophiensälen in Berlin feiert morgen ein Theaterstück Premiere mit dem Titel Hä? Eine Solo-Performance über das Verstehen und Missverstehen in der Migrationsgesellschaft und über die Frage, wie dem Rechtsruck begegnen, geschrieben und performt von der Theatermacherin Simone Dede Ayivi, mit der ich jetzt telefonisch verbunden bin. Hallo.
Hallo.
Hä ist eine Solo-Performance von Ihnen. Es geht um Identität, Migrationsgesellschaft, Faschismus und hä, darauf spielt der Titel auch an, um Missverständnisse, um Übersetzungsfehler vielleicht auch. Haben Sie da mal ein Beispiel für so Missverständnisse, die im Stück vorkommen?
ich glaube, dass es so eine viel vielschichtige Form von Missverständnissen ist, ohne zu viel spoilern zu wollen. Aber tatsächlich geht es ja auch um die Frage, mit wem sprechen wir? Und was verstehe ich aus welcher Perspektive? Es gibt eine Szene, in der ich darüber spreche, wie ich versuche, meinem Onkel in Westafrika zu erklären, was eigentlich gerade mein Problem in Deutschland ist. Und um genau diese Multiperspektivität und dass wir alle mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert sind, die vielleicht gerade für uns die wichtigsten sind, auch wenn es auf der Welt noch andere gibt. Darum geht es an diesem Abend und wie wir eben darüber ins Gespräch kommen, um hoffentlich ja auch zusammenzufinden.
Ich will auch nicht zu viel verraten. Morgen ist ja die Premiere. Aber was hat denn Ihr Onkel in Westafrika nicht verstanden zum Beispiel?
Es geht gar nicht darum, dass er was nicht verstanden hat, sondern eigentlich, dass man so ein bisschen aneinander vorbeiredet ja auch manchmal. Mhm. Ich weiß noch, dass wenn ich zum Beispiel mit ihm über Wahlergebnisse gesprochen habe, die mir nicht gefallen, weil es nicht die Regierung sich bilden konnte, die ich mir gewünscht hätte, dass er dann zum Beispiel so Sachen gesagt hat wie, aber das ist doch ganz großartig bei euch. Ihr wählt und dann gewinnt jemand die Wahl und wenn ihr den nicht mehr mögt, dann wählt ihr den ab. Und dann wird jemand anderes Bundeskanzlerin. Und das ist einfach eine interessante Perspektive, die einfach nochmal so ein bisschen, ne, die einen so ein bisschen runterbringt und nochmal so sagt, ja, okay, es gibt ja eben doch diese Demokratie. Und die Frage ist, wie arbeiten wir in der und wie agieren wir mit dem, was die aber jetzt auch gefährdet, weil viele Menschen nicht mehr so viel teilhaben können, in Beziehung aber zu Leuten, die diese Möglichkeiten so gar nicht haben von politischer Mitbestimmung.
Ja, also alles eine Frage der Perspektive und zum Thema Demokratie und Faschismus wollte ich gleich auch noch kommen. Aber erstmal wollte ich fragen, also ist ja eine Solo-Performance von Ihnen, aber jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel mit dem Onkel oder generell zum Missverstehen, da gehören ja meistens zwei Leute dazu. Also wie inszenieren Sie Hä?
Das Schöne ist, dass auch wenn es eine Solo-Performance ist, mit mir quasi solo als einzige Performerin auf der Bühne, ich ja mit einem tollen großen Team arbeite, nämlich mit meinen Komplizinnen und das Theater ja ohnehin, und ich hoffe, ich verrate jetzt kein großes Geheimnis, ohnehin nicht funktioniert mit diesen Personen, die da auf der Bühne sind, sondern ganz vielen drumherum. Und es ist eine intermediale Performance, würde ich sagen, mit viel Licht, Video und Musik. Johannes Birlinger hat einen wunderschönen Soundtrack dazu gemacht und John Seitz das Video. Und ich bin in Kommunikation, allerdings vor allem in dem Raum, in dem irgendwas off ist. Wir haben so eine kleine Gruselgeschichte, vielleicht eine Geisterstory, vielleicht ein Horrorfilm, man weiß es nicht genau, inszeniert. Und da bin ich mit meinen großen Fragen und all den Dingen, die ich nicht verstehe und versuche rauszufinden, was ich eigentlich nicht verstehe.
Okay, also so ein bisschen gruselig, bisschen Horror. Spricht das dann auch den Faschismus an und wie Sie damit umgehen?
Ja, und vor allem geht es um Verunsicherung an dem Abend. Also dieses Hä ist nicht nur die Übersetzung von wie bitte, sondern auch von huch, ich verstehe das nicht. Und diese Verunsicherung, die zeigen wir eben aus meiner Perspektive, die eine schwarze Afrodeutsche ist, aber auch eine von einer Person, die seit 15 Jahren in Berlin sogenanntes postmigrantisches Theater macht und sich für Multiperspektivität und Vielfalt im Kulturbetrieb einsetzt. Und meine KollegInnen und ich, wir stehen eben alle vor so einem großen Hä, weil es das Gefühl gibt, doch alles schon mal gesagt zu haben. Also all diese postmigrantischen Geschichten, in denen wir erklärt haben, dass wir zwar nicht weiß sind, aber trotzdem deutsch, erzählt haben, was es denn bedeutet, so viel Rassismus zu erfahren, entweder im Alltag oder behördlich, welche Formen es gibt und wie wir zusammenkommen können. Wir schauen da jetzt natürlich drauf und sind auch angestrengt davon, von diesem Gefühl, sich wiederholen zu müssen, weil dieser Backlash für uns bedeutet, eben nicht weiterziehen zu können und sagen zu können, okay, dieser Teil unserer Geschichte ist erzählt, sondern ich gehe an dem Abend tatsächlich nochmal zurück, auch ein bisschen in die Geschichte des postmigrantischen Theaters und frage mich, wenn wir doch all diese Geschichten schon erzählt haben, vom Ankommen unserer Eltern, vom Sprachenlernen, von den kulturellen Missverständnissen, vom Anpassen und Rebellieren und sie offensichtlich immer noch kein Gehör finden, müssen wir dann wieder von vorne anfangen?
Im Text stellen Sie ja auch zum Stück die Frage, also welche Geschichte erzählt man gegen den Faschismus aus einer schwarzen feministischen Perspektive? Und auch jetzt wieder, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber haben Sie da eine Antwort für sich gefunden?
Nein, ich habe keine Antwort für mich gefunden und ich glaube, dass wir die auch nur gemeinsam finden können in einem ganz vielstimmigen Chor. Vielleicht ist meine Antwort, den Teil beizutragen, den ich gerade beitragen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass so viel politische Last auf meinen Schultern liegt, sondern eben zu machen und mich darauf zu verlassen, dass andere mitmachen. Deswegen geht es in dem Abend auch sehr viel um Solidarität und um das Kreieren von einem größeren Wir, mit dem man eben zusammensteht.
Ich habe auch gelesen, dass Sie in dem Stück Ihre Herangehensweise transformieren. Was heißt das denn?
Ja, das frage ich mich auch.
Also beim letzten Stück, Autsch, warum geht es mir so dreckig? Da ging es ja, das war ja eine True-Crime-Inszenierung. Ja. Und hat sich etwas geändert jetzt zu dem neuen Stück? Hä?
Ja, also für mich gehören ja so Inhalt und Form so sehr stark zusammen. Und in Out habe ich mich eben gefragt, wo mein Wohlbefinden weg ist oder warum es so vielen Menschen in Berlin gerade so schlecht geht. Und was eben, und da ging es ganz stark um so soziale Frage und Gesundheitssystem und Infrastruktur. Jetzt bei dem Stück, wo es mehr um Communities geht, Migration und Rassismuserfahrungen, habe ich mich eben für diese Horrorfolie entschieden, um darauf die Geschichte zu erzählen. Mir macht es Spaß, für diese politischen Themen eben ja, Mittel oder Momente aus der Popkultur zu finden und Genres, die wir wiedererkennen und die dazu passen, weil es ist ja auch kein Vortrag, sondern tatsächlich ist es ein sehr witziger und sinnlicher Theaterabend geworden.
Also, die Solo-Performance von Simone Dede Ayivi ab morgen in den Sophiensälen in Berlin. Und vielen Dank, dass wir hier im Deutschlandfunk Kultur schon mal drüber sprechen konnten. Dankeschön.
Ich danke, ich freue mich.
Und auch ihr letztes Stück, Ouch, das ich kurz angesprochen hatte, auch das wird nochmal performt, die True Crime Inszenierung, und zwar nächste Woche beim Impuls Festival in Köln.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Und die kommen von Michael Leverkus.
Der Londoner Notting Hill Karneval ist eine der größten Metropolen-Karnevalsveranstaltungen der Welt. Aber seine Zukunft ist offenbar wegen akuter Geldnöte gefährdet. Die Organisatoren hätten die britische Kulturministerin Lindsay Nandy um dringende Finanzierung gebeten, schreibt die Zeitung The Guardian. Zuvor seien bei einer unabhängigen Überprüfung des Events Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit geäußert worden. Um die Sicherheit bei dem Karneval zu gewährleisten, seien zusätzliche Mittel erforderlich, heißt es in dem Schreiben an die Regierung. Den Notting Hill Karneval gibt es seit 1966. Die mehrtägige Veranstaltung findet jährlich am letzten Augustwochenende in Notting Hill statt und zieht bis zu 2 Millionen Schaulustige an. Und wir bleiben in London. Dort gibt es jetzt ein Museum zum Anfassen. Das Victoria and Albert Museum hat eine Außenstelle auf dem früheren Olympiagelände im Osten der Stadt eingerichtet. Dort lagern auf 4 Etagen rund 250.000 Stücke. Dazu gehören Keramik, Gemälde, historische Musikinstrumente, Spielzeug und Kleidungsstücke. Besucherinnen und Besucher können über die Homepage Ausstellungsstücke reservieren. Die dürfen sie dann in einem interaktiven Raum mit Handschuhen anfassen, unter der Aufsicht von Museumsmitarbeitern. Und das Ganze hat natürlich auch einen Sinn. Physische und mentale Barrieren sollen abgebaut werden, um nicht zuletzt junge Menschen ins Museum zu locken. In Berlin beginnt heute das Theaterfestival Performing Exiles. Es ist eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler, die im Exil leben. Das Festival wird eröffnet, um der Uraufführung von Destination Origin, der ersten Theaterinszenierung überhaupt des aus Teheran geflohenen Filmregisseurs Mohammad Rasulov. Kurator von Performing Exiles ist der designierte Intendant der Berliner Volksbühne Matthias Lilienthal. Zur Auswahl der Stücke sagte er hier im Deutschlandfunk Kultur:
Meine Mitkuratorin und ich, wir haben uns selber abgeschafft. Wir haben gesagt, alle diasporischen Theatergruppen können sich melden und die sich zuerst melden, dürfen auftreten. Und das ist das 100 Grad Diaspora, wo wir 45 verschiedene Arbeiten zeigen werden. Und das ist eine große Wundertüte, in der man nicht im geringsten weiß, was drin ist.
Matthias Lilienthal, Kurator des Theaterfestivals Performing Exiles. Welchen Stellenwert der im Januar verstorbene Regisseur David Lynch bei Fans hatte, zeigt das Ergebnis einer Auktion in Los Angeles. Gestern brachte unter anderem das Skript für einen nie gedrehten Film rund $195.000 an. Der Schätzwert des Auktionshauses Julian's hatte bei nur $300 gelegen. Auch andere Dinge aus dem Nachlass des US-Amerikaners übertrafen die Erwartungen enorm. Versteigert wurden rund 400 Objekte, darunter Musikinstrumente, Möbel, Kunstobjekte und Malutensilien aus dem Atelier des Multitalents. Lynch war durch die TV-Serie Twin Peaks sowie Kultfilme wie Wild at Heart und Blue Velvet bekannt geworden. Für sein Lebenswerk als Regisseur hatte er einen Ehren-Oscar erhalten.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Zurückweisungen an den Grenzen, mehr Grenzkontrollen, Einreiseverbote, Themen, die den Wahlkampf dominierten und auch die Nachrichten in den vergangenen Wochen. Seit der Merz-Regierung mit ihrer verschärften Migrationspolitik wurden 160 Asylsuchende an der deutschen Grenze abgewiesen, ein Bruch mit EU-Recht. Der Dokumentarfilm Kein Land für Niemand, Abschottung eines Einwanderungslandes, schaut auf den Diskurs in Deutschland und auch auf die europäischen Außengrenzen und wieso die Zahlen darin so eine Rolle spielen.
Es gibt einen großen Kampf nicht nur um die richtige Politik in der Migrationspolitik in Europa, sondern auch um Wahrheiten. Teilweise stecken die Leute in ganz anderen Realitäten fest und gerade auch in der Realität, dass es eigentlich nur darum geht, die Zahlen zu senken. Und wie grausam das teilweise umgesetzt wird, wollen viele nicht hören.
Ein Ausschnitt aus dem Doku-Film ist seit Montag auf Kinotour durchs Land und mein Kollege Matthias Dell hat ihn schon gesehen. Hallo.
Hallo.
Kein Land für niemand, Abschottung eines Einwanderungslandes. Was ist das für ein Film?
Ja, vielleicht erstmal dazu, keiner, der auf üblichem Wege entstanden ist, also mit Fernsehsendern und Filmförderung, wofür man dann Anträge schreibt und auf Zusagen hofft. Die beiden Regisseure Max Ahrens und Mike Lüdemann haben stattdessen verschiedene NGOs um Unterstützung gefragt, also CI, Sea-Watch, Pro-Asyl, Organisationen, die also mit den humanitären Aspekten der restriktiven europäischen und deutschen Migrationspolitik beschäftigt sind. Und Max Ahrens hat mir im Gespräch erklärt, dass das vor allem zeitliche Gründe hatte.
Mike hatte 2016 auch schon mal eine Doku über einen Mittelmeereinsatz gedreht. Seitdem war das in unserer Freundschaft und auch in der Arbeit als Filmemacher immer wieder Thema. Und 2022 haben wir angefangen, über diesen Film zu sprechen. Und dann haben sich ja ziemlich die Ereignisse überschlagen mit der europäischen Asylrechtsreform, dann auch wirklich vielen Verschärfungen in Deutschland. Wir haben gemerkt, wir müssen anfangen zu drehen. Wir brauchen schnell Geld. Das heißt, wir können nicht klassisch den Weg über Förderungen gehen.
Was ich da so raushöre, ist so eine Dringlichkeit. Man will diesen Film machen, was auch heißt, man glaubt, damit zur Debatte was beitragen zu können.
Also ein Film, ja auch im Auftrag von CI Pro Asyl und Co. vielleicht und dadurch auch mehr Aktivismus und Imagefilm als wirklich ein Dokumentarfilm?
Ja, ist die Frage, ob man das jetzt, wenn man für solche Organisationen etwas dreht oder mit deren Unterstützung was macht, ob das dann irgendwie Aktivismus gleich ist oder nicht auch deren Arbeit zeigt, die ja eine humanitäre ist, also wo es jetzt kein Geschäftsmodell gibt, den man bedienen könnte, vielleicht Spenden dann für diese Arbeit dadurch generiert werden. Die beiden haben ihre redaktionelle Unabhängigkeit betont und ich glaube auch, dass man, um festzustellen, dass jetzt die Migrationsdebatte stark von rechten Rhetoriken geprägt ist und dass sie auch verkürzt und realitätsfremd geführt wird, zumeist medial, da muss man, glaube ich, nicht Pressesprecher von Pro Asyl sein. Das kann man durchaus so sagen und davon handelt der Film ja auch viel und dass der dann von rechter Hetze angreifbar ist, das ist auch bei anderen Sachen so und das ist aber, glaube ich, auch nicht relevant, weil ich glaube, die Öffentlichkeit, in die der zielt mit diesen einzelnen Filmvorführungen, wo Leute hinkommen, danach auch sprechen, die ist eh eine, die für diese rechten Hetzer nicht interessant sind. Und es ist schon eine dokumentarische Arbeit, das kann man auf jeden Fall sagen, die jetzt genau auch davon getrieben ist, etwas abzubilden, wenn man sich den Film genau anschaut.
Okay, dann schauen wir mal uns den Film genau an in den paar Minuten, die wir haben. Also was sehen wir denn konkret? Wovon erzählt Kein Land für niemand?
Ja, der Film versucht schon, den großen Bogen zu spannen, also Sachen miteinander in Verbindung zu bringen, die im Tagesgeschäft manchmal zu kurz sind oder getrennt betrachtet werden oder gar nicht betrachtet werden. Gleichzeitig sind sehr viele mediale Effekte drin, die man kennt oder auch Gesichter, die man aus dem Fernsehen kennt. Es geht also los mit einer Seenotrettungsszene, geht dann zum EU-Parlament nach Brüssel, später auch in den Wahlkampf. Es gibt die Christian-Lindner-Rede bei den Bauernprotesten, Friedrich-Merz-Sätze, AfD-Hochburgen werden angeguckt und wie da der demografische Wandel und die ökonomischen Probleme zu Leerstand und eben Verbitterung führen.
Sehr viel, okay.
Genau, also das ist ein sehr großer Bogen und vielleicht so ein auch der Versuch eben da etwas irgendwie sichtbar zu machen, was nicht so sehen ist, ist vielleicht so ein bisschen der Satz von dem CI-Pressesprecher Felix Weiß, der darauf hinweist, wie diese Pushbacks, die ihm auch gezeigt wird im Mittelmeer und die diese Flüchtlingsboote zum Kentern bringen, wie die organisiert sind.
Das, was wir da alles sehen, das sind ja europäische Gelder. Die libysche Küstenwache ist komplett finanziert seitens der Europäischen Union. Das heißt, die Schiffe kommen von Europa, die Steuerungselektronik kommt von Europa, sogar die Trainingsprogramme kamen eine Zeit lang von der deutschen Bundespolizei.
Also das wäre dann eine Realität, die in so einem scheinbar bürgerlich höflichen Wort wie Zurückweisung steckt. Und das macht der Film in so einer Art Chronik der letzten 3 Jahre und gleichzeitig versucht er auch immer wieder auf so gewisse Standardsätze der Debatte einzugehen und die zu erklären, diskursivieren, zu widerlegen.
Und was sagst du, geht das Konzept vom Film auf?
Na, so als Film sagen würde ich sagen, nicht so richtig, weil es eben auseinandergereiht ist, weil man auch viele Leute kennt, die kluge Leute sind, die Faschismusforscherin Natascha Strobel oder der Soziologe Aladin El-Mafalani. Und deren Äußerungen haben sowas Statementhaftes, wie die ganze Dramaturgie sowas Cliphaftes hat. Das macht das so ein bisschen schwieriger, dass man manchmal denkt, jetzt gibt es eine Geschichte, die ich vielleicht gerne erzählt bekommen hätte, wie zum Beispiel die von Tarek Alaoufs, dem Pro-Asyl-Sprecher, der eben selber so eine Fluchtgeschichte hat und für den es natürlich ganz anders ist, darüber jetzt in der Debatte zu stehen und zu hören, wie da irgendwie konservativ drüber geredet wird. Aber das ist eben in dieser Weiterschaltungslogik, die natürlich den Diskurs haben will, so ein bisschen schwierig und bleibt dann ein bisschen oberflächlich.
Wird mit Asylsuchenden überhaupt gesprochen in dem Film?
Ja, ja, die kommen schon auch vor, auch eine eindrucksvolle Szene in gewisser Weise, wenn da jemand 2017 aufgenommen ist in Moria und 2024 dann in Schwalmstadt in der Stadt in Deutschland lebt und immer noch nicht arbeiten darf und warten muss, dass das, also seine ganze, sein Leben wird verschwendet, seine Arbeitskraft und so weiter. Das ist schon eindrucksvoll auch, aber es ist auch so eine kleine Geschichte, die halt immer gebaut ist in diesen Reihen. Und das ist etwas, wo man sagen kann, für den Film ist es vollkommen okay, weil darum lässt sich diese Kinovorführung organisieren und dass diese einzelnen Sachen gut viral bewerbbar sind, also ein bisschen so sind wie der Trailer des Films, der permanente, oder dass man auch umgekehrt sagen könnte, man nimmt sich die einzelnen Sätze, die sowas Statementhaftes haben, und jagt die wieder super durch Social Media. Das ist vielleicht sogar das, was der Film am meisten braucht. Was damit eben nicht passiert ist, dass es als Film so ein Eindruck, so ein Gewerk wird, dass dann irgendwann sagen müssen, alle, ihr müsst diesen Film sehen. Und dann womöglich auf Friedrich Merz gezwungen wäre, sich den anzugucken.
Also viele gute Snippets, viele gute Ideen, aber nicht ganz so ausgeführt, sagst du?
Genau, also in dieser filmischen Idee, dass es was Eigenes ist und etwas, was größer ist als die Summe dieser einzelnen Teile, da ist es halt, bleibt es halt zurück.
Vielen Dank, Matthias Dell.
Sehr.
Und wenn Sie sich selber ein Bild davon machen wollen, Kein Land für Niemand läuft heute Abend in Hamburg, morgen in Köln, in einer Woche in Leipzig. Und die genauen Orte und weitere Termine finden Sie auch auf der Website kein-land-für-niemand.de. Wenn sich Fans mit "Hast du gehört, Staffel 2 ist rausgekommen" begrüßen, geht es in der Regel ja um Fernseh- oder Streaming-Serien. Aktuell können sich aber auch Gaming-Fans so begrüßen, denn für die Playdate-Konsole ist gerade Staffel 2 rausgekommen. Und mein Kollege und Gaming-Experte Markus Richter hat sie sich angeschaut, beziehungsweise gespielt, sondern mitgebracht. Hallo.
Hallo.
Ich halte das Playdate jetzt in der Hand. Mhm. Markus, nimm uns nochmal mit. Also dieses Playdate, das ist so eine Mini-Konsole, sieht irgendwie aus wie so ein Mini-Gameboy, aber den kann ich mir auch in die Hosentasche oder Hemdentasche stecken. Super klein, hat aber ein bisschen Gewicht. Also was hat es mit dieser Konsole auf sich?
Das ist tatsächlich, wie du sagst, sozusagen so eine Art moderner Gameboy, also eine minimalistische Konsole. Nicht das, was technisch geht, sondern wie macht man möglichst wenig Technik dran. Der Bildschirm ist sehr klein, 6x4 cm, der ist auch schwarz-weiß tatsächlich nur.
Wie so ein altes Handy.
Es gibt halt zwei Knöpfe und ein Steuerkreuz und das ganz Besondere, es gibt eine Kurbel. Ein Kollege hat mich mal gefragt, dieses Ding, das ist so eben minimalistisch, kann man das vergleichen irgendwie so mit Audio-Nerds, die heutzutage noch Kassettenrekorder haben. Und ich finde, der Vergleich passt sehr gut, weil die Verbreitung ist eher gering. Es gibt davon weltweit unter 100.000 Stück. Vergleich vielleicht mal die Nintendo Switch, also die aktuelle, also die Nintendo-Konsole, wo gerade ein Nachfolger rausgekommen ist. Die gibt es 150 Millionen Mal, also
großer Unterschied, ja.
Ja, genau. Und der Vergleich passt auch inhaltlich. Die Spiele darauf sind durch die technischen Einschränkungen dann auch immer eher minimalistisch, müssen ihr Gaming in so einem Zwang, in so einem Korsett beweisen.
Okay, also ich habe jetzt hier schon mal an der Kurbel gedreht, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich habe auch irgendwie Angst, was kaputt zu machen.
Nein.
Aber erstmal, wir haben ja gerade gesagt, die neue Staffel. Mhm. Das heißt jetzt, da kommt jetzt eine neue Staffel von mehreren Videospielen jetzt neu rauf.
Genau, dieses Staffelkonzept gibt es tatsächlich nur bei der Playdate und es war am Anfang so, die Macher von Panik haben gesagt, wie diese Konsole, wollt ihr die nicht haben? Und dann war es so ein bisschen ein Verkaufsargument, weil die Frage bei so einem komischen Gaming-Spielzeug, sondern Konsole ist ja immer so, gibt es denn da auch Spiele für? Und dann haben sie gesagt, ja, gibt es, ihr bekommt, wenn die Konsole kauft, 24 Spiele dazu. Und das war sozusagen Staffel 1 und das war anscheinend so erfolgreich, dass sie gesagt haben, jetzt gibt es Staffel 2. Alle zwei Wochen erscheinen jetzt 6 Wochen lang 2 Spiele und es gibt noch so eine Zusatzsoftware, also 12+1. Und das ist eben die nächste Staffel, die man am Stück kaufen kann. Und bis jetzt ist die Hälfte der Spiele schon erschienen.
Okay, und was sind das dann so für Spiele? Sind das dann so simple Gameboy-Spiele, so in so einer Hipster-Nostalgie oder wirklich technische Innovationen und neue Games?
All das und noch viel mehr. Nee, also es gibt tatsächlich sozusagen, was man vermutet, das findet tatsächlich statt. Es gibt so eine Kategorie, die könnte man als D-Makes bezeichnen. Also die Umsetzung von so ganz klassischen Computerspiel-Genres, aber halt eben unter Zuhilfenahme der technischen Beschränkung, die diese Playdate hat. Zum Beispiel...
Ah, was ist das?
Das ist so ein Pixel-Sound zum Beispiel. Das ist Wheelsprung. Man steuert ein Geländemotorrad und muss mit Hilfe der Buttons Geschwindigkeit behutsam steuern und das Gewicht sozusagen auch mit dem Steuerkreuz so verlagern. Und das gibt es auf den großen Spielsystemen auch. Ja, die Serie Trials hat da ein ganzes Genre draus gemacht Und auf der Playdate ist eben alles viel kleiner und eben schwarz-weiß. Aber die Essenz dieses Gaming-Konzepts, ich fahre auf einem Motorrad durch die Gegend, muss Hindernissen ausweichen, die ist eben da. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Genres. Also Galactic Grooves ist ein Rhythmusspiel. Whiteout ist so ein beklemmendes, narratives Spiel, wo die Welt in einem Schneesturm untergegangen ist. Oder Dick Dick Dino ist so ein Ressourcenmanagement-Spiel, wo es darum geht, Dinosaurierknochen auf einem schachbrettartigen Spielfeld auszugraben.
Okay, also echt eine große Mischung. Und sind diese Spiele dann wirklich eher so, was du sagtest mit D-Make, also eher so ein Nachbau? Oder bringt jetzt Playdate als eigene Konsole wirklich auch spezifische Sachen mit? Und wofür benutze ich diese Kurbel?
Ja, genau. Also das eine vielleicht, tatsächlich, wenn man gemeint ist, könnte man sagen, es geht auch auf anderen Konsolen. Mhm. So, und manchmal wird die Kurbel halt eingesetzt. Also Galactic Grooves zum Beispiel, da hämmert man nicht nur auf die Knöpfe, sondern muss auch so ein bisschen an der Kurbel drehen. Aber es gibt auch Spiele, da steht die wirklich im Mittelpunkt. Zum Beispiel Fulcrum Defender. Das ist im Prinzip dann wieder nur ein Dinge im Weltraum abschießen Spiel, aber der Twist ist, dass man es mit der Kurbel steuern muss. Ja, eine Kanone sitzt in der Mitte, die Feinde kommen ringförmig von außen, mit der Kurbel steuert man dann die Richtung. Und das geht wirklich nur dann damit. Das klingt simpel, ist aber eine total clevere Idee, diese Hardware einzusetzen. Und es ist dann als Spiel auch wieder funktioniert. Es ist eine ganz spannende Highscore-Jagd. Und dann gibt's noch das hier.
Usatz. Additional Experimental Translators serve Subspace.
Das ist Blippo Plus, so ein ganz kleiner wirklich Video-Streaming-Service. Mal abgesehen davon, dass es eine beißende Satire auf Kabelfernsehen und Medienberieselung ist, hier ist dann auch erstaunlich, dass es überhaupt geht. Also dieses kleine Gerät, Schwarz-Weiß-Bildschirm, aber da gibt es einen Streaming-Service. Und das ist das, die Begeisterung.
Ja, also du klingst auch begeistert und ich schwöre, du bist wirklich nur Game-Experte und hast mit der Konsole nichts zu tun. Du bist wirklich begeistert, aber ich frage mich trotzdem, wenn ich die jetzt hab, ist die dann einfach schnell durchgespielt und dann lege ich sie in der Ecke und dann benutze ich doch wieder nur mein Smartphone-Daumen oder mein...
Ja, es ist, also man muss, ne, um bei dem Anfangsvergleich zu bleiben, das ist schon ein Liebhaberspiel und das man sich auch leisten können wollen muss, kostet 300 Euro das Gerät alleine. Und das ist auch schon anfällig dafür. Ich habe die jetzt seit ein paar Jahren und die liegt, muss man ehrlich sagen, immer wieder, auch mal in der Ecke. Aber wird halt eben auch immer wieder rausgekramt, wenn was Neues erscheint. Und was ich an dieser Konsole spannend finde, die technische Beschränkung, die bringt auch was Tolles mit, nämlich dieses Fehlen dessen, was Gaming heute auch ausmacht. Es gibt keine Zusatzverkäufe, es gibt keine In-App-Purchases, es gibt keine Social-Verknüpfung. Es ist sozusagen, man könnte sagen, die Essenz von Gaming ist da Gestalt geworden und diese Staffel 2 beweist jetzt, dass das eben auch langfristig vorhält, denn diese Konsole ist 3 Jahre alt. Das heißt, wenn sie wirklich so ein Regalding gewesen wäre, wäre es schon lange vorbei gewesen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die eine Playdate schon haben und für alle, die vielleicht schon damit so liebäugeln, brauche ich auch so ein Liebhaberding? Jetzt ist eine gute Gelegenheit.
Also die neue Staffel für die Playdate-Konsole kostet $40 oder ungefähr ja 35 Euro. Die Staffel 2. Vielen Dank, Markus Richter, fürs Probespielen.
Sehr gerne.